Hallo, wir sind Mechtild Schröter-Rupiper
und Benny Bauerdick und gemeinsam sind wir
Todesmutig.
Todesmutig, ein Podcast, der ins Herz geht, der zu Tränen rührt, lächeln lässt und zum Nachdenken anregt.
Hallo ihr Lieben, liebe Grüße aus dem Lavia-Haus von Mechtild und mir. Eigentlich hätte es jetzt an dieser Stelle eine Live-Podcast-Folge geben sollen. Das wird heute ein bisschen anders. Wir hatten nämlich ein paar technische Schwierigkeiten bei unserer letzten Live-Podcast-Aufzeichnung, was aber überhaupt nicht schlimm ist, weil wir das Thema dieser Folge einfach heute nochmal hier im Lavia-Haus aufgreifen möchten. Ne?
Ja, genau. Der Arndt Brechtmann hat uns eingeladen in die Kirche St. Franziskus, wo auch ein Corona-Gedenkort mit einem Team entstanden ist. Und wir haben uns dort die Bank angeschaut, eine Bank, die aus Edelstahl gebaut ist, ein richtiges Kunstwerk, wie so eine Bahre, Trage, wo man getragen wird, wo aber auch Tote draufgelegt werden, nicht auf diese Bank natürlich, aber so nachgestellt. Und da haben wir in der Kirche zusammen diesen Podcast gemacht, genau, der dann eben nicht aufgenommen wurde und wir gesagt haben, das holen wir auf jeden Fall nach, weil es war einfach so eine wertvolle Einladung gewesen und es war einfach auch ein wertvolles Thema.
Ja, weil ich habe tatsächlich auch am Tag selbst nochmal gesagt, dass ich so ein bisschen gehemmt war auch bei diesem Thema, ne? Dass also Corona ist einfach so ein wichtiges Thema, es hat uns alle betroffen und gleichzeitig habe ich gemerkt, dass ich mich so ein bisschen davon distanziert habe, weil es natürlich auch mit uns allen was gemacht hat, diese Pandemie. Und deswegen waren wir auch total dankbar, dass uns jemand wie eben Arndt Brechtmann auch quasi nochmal auf das Thema gestoßen hat, weil wir so viele Themen ja auf dem Zettel haben und so viele Rückmeldungen auch von euch bekommen mit Ideen und Themen rund um Tod und Trauer. Und das stand sowieso auch auf unserer Liste, darüber mal zu sprechen, aber umso wichtiger, dass wir dann, ja, dieser Einladung nachgehen konnten und uns mit diesem Thema beschäftigen konnten, weil ich habe auch an dem Abend gesagt und das irgendwann mal gelesen, es war die Pandemie der Trauer, so ist sie rückblickend manchmal bezeichnet worden, weil das ja natürlich ganz, ganz viel mit uns gemacht hat, ne? Also wir haben alle viel verloren, viele Menschen haben Menschen verloren, aber wir alle haben auch viel verloren in dieser Zeit, ne?
Ja, Sicherheit, Vertrauen auch in manche Nachrichten, in Bekannte, in Impfungen oder eben auch was dazugewonnen, genau in das Gleiche, in Nachrichten, in Bekannte, in Impfungen. Genau, und ich glaube, es ist auch ein bisschen nach hinten gerückt, weil diese Angst nicht mehr so groß davor ist. Sicherlich kann man immer noch Corona bekommen mit Spätfolgen, sicherlich kann man immer noch an Corona sterben, aber eigentlich ist so scheinbar für mich zumindest die größte Gefahr gebannt. Ich wollte jetzt am kommenden Sonntag mit meiner Mutter ins Kloster fahren, da hat sie Freundinnen noch aus der Ausbildung her, sie hat in der Küche gelernt, sie hat nicht Nonne gelernt, nicht Schwester gelernt. Und da wollten wir hinfahren nach Fahrensellen, das Benediktinerinnenkloster. Und da kam aber heute die Nachricht, dass zwei der Schwestern Corona haben und sie schauen es einfach, dass sich das nicht mehr verbreitet. Und dann in einem Kloster, wo ältere Menschen drin sind, da ist natürlich die Sorge auch nochmal wieder eine andere, wie bei jüngeren Menschen zum Beispiel, ja. Was aber nicht bedeutet, dass ausschließlich die Älteren gefährdeter sind. Genau. Aber ich habe an dem Abend angefangen, davon zu erzählen, dass ich in Wien war auf der Messe Seelenfrieden. Die Sabine List, eine Trauerbegleiterin, heute Bestatterin, damals Eventmanagerin auch in ihrem Ursprungsberuf. Die hat so eine Messe aufgemacht. In Deutschland gibt es die Messe Leben und Tod. Und dort in Wien gab es Seelenfrieden und in Deutschland waren schon die Messen geschlossen gewesen. Das war im März, ich meine im März ist es gewesen. Und in Österreich gab es dieses Verbot noch nicht und man hat sich da schon nicht mehr in den Arm genommen. Man ist sich ein bisschen verunsichert begegnet. Und ich weiß aber auch auf dem Flughafen zurück, da liefen ein paar Menschen mit Masken rum. Das fanden meine Kollegin Beate und ich ziemlich seltsam. Also und auch übertrieben fanden wir das. Und dass später so viele mit Masken laufen oder sogar eine Maskenpflicht kommt, das ist wirklich sowas, wo man so genau reingeschlittert ist. Und auch nochmal tatsächlich eben von Österreich nach Deutschland rüber zu kommen. Und auf einmal war es dann nochmal ganz anders. Das war schräg. Und dann gab es einen Anruf, Karfreitag ist ein Vater gestorben und zwar hat er auf dem Bau gearbeitet und der Schwager hat Corona gehabt, das hat aber keiner gewusst, sondern man ist von der Erkältung ausgegangen und dieser Vater ist nach Hause gekommen, ein türkischer Vater ist nach Hause gekommen und hat gesagt, mir geht's nicht gut und hat dann gesagt, ich lege mich aber in ein anderes Zimmer, ich will euch nicht anstecken. Und dann ist die Frau morgens reingegangen und hat ihn hochfiebernd vorgefunden, hat den Arzt gerufen, es wurde der Krankenwagen gerufen und der Vater ist dann in den Krankenwagen eingestiegen und ist auf der Intensivstation verstorben an Corona, ist in die Türkei gebracht worden und die Familie konnte keinen Abschied nehmen und dieses Begreifen ist so schwer gefallen, weil der Vater im Grunde lebendig eingestiegen ist und tot ist er nicht gesehen worden. Er war nicht mehr ansprechbar. Ja, und es ist auch keiner mitgeflogen in die Türkei. Damals war ja wirklich noch alles so Hochsicherheit drumherum gewesen.
Man durfte ja teilweise auch gar nicht, ne? Oder man hätte irgendwie rüberfliegen können, aber wäre nicht mehr zurückgekommen, hätte nicht wieder zurück nach Deutschland reisen können, ne? Und das ist ja das, was es so schwierig gemacht hat in dieser Zeit und in der Pandemie so schwierig gemacht hat zu trauern, ist, dass so ein wichtiger Teil in der Trauer fehlt. Also auf der einen oder wichtige Teile, sogar mehrere Sachen, ne? Das, was du sagst, das Begreifen, irgendwie da sein zu können, Abschied nehmen zu können, aber gleichzeitig auch das, was es in der Trauer oft braucht, nämlich Menschen. Soziale Kontakte, Menschen, die für uns da sind, die uns auch unsere Hand halten vielleicht oder an der Schulter, an der wir uns anlehnen können. Und das waren ja alles Dinge, die gar nicht möglich waren. Das heißt, Trauer kann ja sowieso schon manchmal einsam machen. Und da kam ja dann aber nochmal so eine Isolation quasi auch dazu, dass wir gezwungen worden sind, mit unserer Trauer auf einmal alleine zurechtzukommen. Dass uns, ja, das war ein Verlust von sozialen Kontakten, ein Verlust von Halt, den man in so einer Situation natürlich extrem gebraucht hätte.
Und auch diese Ängste der Helfenden waren da oder von dem sozialen Umfeld. Ich bin zu dieser Familie dann etwas später geholt worden, gefragt worden, ob ich dort helfe. Und das war dann zu der Zeit, wo man nur zu zweit draußen sein durfte und nicht mit mehreren. Und ich habe dann eine Sondergenehmigung von der Stadt bekommen, dass wir zu viert hergehen durften. Ich habe das schriftlich bekommen, dass wenn das Ordnungsamt da gewesen wäre, hätte man den Zettel zeigen können. Und dann bin ich mit der Mutter und den beiden Söhnen spazieren gegangen und wir haben dann Trauerbegleitung auf der Straße gemacht. Aber meine Söhne, die wirklich total sozial eingestellt sind und auch nicht so pingelig sind, die haben gesagt, Mama, aber du darfst ja nicht in die Wohnung reingehen. Dabei war der Mann jetzt ja schon länger tot gewesen, aber es war wirklich so dieses Unheimliche, dass man gar nicht wusste, was passiert da. Und dann kann einfach zu so einer Einsamkeit durch den Tod kann so eine soziale Einsamkeit auch nochmal dazukommen, weil sich Leute zurückziehen. Ich kenne das noch aus der Zeit von AIDS. Damals im Kindergarten war das wirklich so, dann ist ein Kind hingefallen, hat geblutet und anstatt, dass die Erzieherin hingegangen ist und hat das Kind getröstet, ist sie erst schnell in den Raum gelaufen oder hat erstmal aus der Tasche die Handschuhe gezogen, um das Kind dann anzufassen. Und das war auch so eine unheimliche Angst gewesen für eine Zeit und heute erlebe ich das so nicht mehr.
nicht ganz so extrem, aber ich arbeite ja in Köln auch immer wieder mit der AIDS-Hilfe zusammen und erlebe da schon auch, dass es diese Stigmatisierung tatsächlich auch nach all diesen Jahren immer noch gibt, ne? Dass es Menschen, dass es Krankenakten gibt mit einem großen roten X drauf, dass da vermerkt ist, dass alle Bescheid wissen quasi, dass jemand HIV-positiv ist oder dass es behandelnde Ärzte, gerade Zahnärzte manchmal gibt, bis heute, die sagen, wenn sie HIV-positiv sind, dann behandeln wir sie nicht. Also diese Form der Stigmatisierung gibt's in der Tat noch. Aber das ist genau das, was du sagst, dass dieses Ungewisse, was auch irgendwie da war, ne? Was ja aber auch auf so vielen Ebenen, gar nicht nur in Bezug auf Tod und Trauer, sondern eben ja Verlust auch im Allgemeinen, ne? Also wir alle haben eine Form von Freiheit, du hast vorhin auch Vertrauen gesagt, ne? Eine Form von Vertrauen verloren. Wir alle haben aber irgendwie auch unsere Freiheit verloren für einen gewissen Zeitraum. Wir haben unsere eigene Bestimmung verloren, wir haben unsere sozialen Kontakte in Form von Vereinen verloren für einen gewissen Zeitraum. Ich glaube, ganz, ganz viele sind natürlich erfinderisch geworden, so wie du auch zu sagen, Trauerbegleitung fand dann auf der Straße statt oder es gab Sondergenehmigungen. Also Not macht ja immer auch erfinderisch. Seitdem wissen wir alle, wie ein Videocall funktioniert und es war vorher undenkbar, sich mit Menschen quasi über eine Videocall-Plattform zu treffen. Aber nichtsdestotrotz hat uns das ja eingeschränkt. Und ich glaube, das ist ja auch eine Form von Trauer, dass wir alle ganz, ganz viel verloren haben. Vor allem ja auch Menschen, die alleine waren. Das war ja in der Zeit auch oft die große Kritik. Ich habe das am Abend des Live-Podcasts in Essen auch erzählt, dass ich zumindest während des zweiten Lockdowns nicht in einer Beziehung war, also Single war. Und das ist schon auch nochmal was anderes. Es ist auch eine Form von Trauer, wenn man alleine zu Hause sitzt, wenn man weiß, ab 21 Uhr darf ich nicht mehr rausgehen und werde dazu gezwungen, alleine zu Hause zu sitzen. Also dass diese Dimension der Trauer und des Verlustes während der Pandemie war ja eben nicht nur in Bezug auf den Tod auch da, sondern eigentlich in allen Lebensbereichen irgendwie.
Ja, ich weiß noch, wie wir hier, wir haben in der Zeit eine Jurte gespendet bekommen. Eine Jurte ist so ein Zelt, was ich von Pfadfindern her schon kenne. In der Mitte kann man Feuer machen. Und wir haben dann draußen gesessen. Und wir haben halt, wie du gerade gesagt hast, versucht, ganz vieles möglich zu machen, dass Trauerbegleitung stattfinden kann, dass wir spazieren gegangen sind, dass wir Gruppen draußen gemacht haben. Genau, und dann hieß es plötzlich, wir müssen jetzt schnell nach Hause, weil an der Autobahn Ausfahrt dann Polizeiautos standen, die kontrolliert haben. Aber das ist ja auch nochmal wieder sowas, ich habe in dem Moment nicht an Menschen wie dich gedacht, die eben alleine da sitzen und ab 21 Uhr nicht mehr rausgehen dürfen, sondern man ist so im eigenen Umfeld drin und darüber vergisst man manches natürlich auch nochmal. Ja, mit diesem Ungehorsam, du hattest es gerade so auch angedeutet, oder du hast gesagt, erfinderisch werden, aber auch solche Sachen, dass man auf einmal irgendwie nicht mehr die alten Leute besuchen sollte, das war ja eine Empfehlung, das war jetzt ja nicht das Verbot, ne? Mhm. Aber meine Mutter, die hat gesagt, also ich möchte hier nicht vereinsamen und wir sind rübergegangen und wir haben uns dann tatsächlich nicht so in den Arm genommen, aber wir haben uns schon berührt und wir haben miteinander gesprochen oder in den Garten eingeladen, weil das Wetter ja auch gut war, zum Grillen und im Anfang hat sie am extra Tisch gesessen. Also eigentlich, wenn man sich das vorstellt, wie verrückt das irgendwie war und gleichzeitig aber auch, dass wir es einfach gemacht haben, dass wir uns auch mit Familie getroffen haben und uns nicht haben alles vorschreiben lassen, in dem Moment, wo man denkt, hey, das ist doch vernünftiger, sich zu treffen, als sich nicht zu treffen und dass man trotzdem verantwortungsvoll handelt.
Sich an Regeln hält, ne? Aber nochmal zu überlegen, was macht Sinn oder was macht, was ist sinnvoll, was ist vielleicht auch Unsinn, ne? Also es war auch ja eine Rückmeldung oder auch nochmal eine Wortmeldung am Abend bei der Live-Aufzeichnung, einfach nochmal den Mut aufzubringen, eben auch zu zivilem Ungehorsam, einfach eben nochmal anders zu sein, anders zu denken, vielleicht auch manchmal, ne?
Ja, und Hauptsache, man bringt keine Menschen in Gefahr. Mhm. Aber nicht nur da, sondern grundsätzlich eben auch. Mhm. Der Bundespräsident hat ja damals zu einer Corona-Gedenkfeier eingeladen. Mhm. Das fand ich sehr wertvoll. Überhaupt, dass der Bundespräsident schon 2-3 Mal öffentlich das Thema Trauer angesprochen hat, weil er im Grunde ja auch innerfamiliär davon betroffen ist durch eine Transplantation, genau innerhalb seiner Ehe auch. Aber er hat dann zu einer Gedenkfeier aufgerufen, wo es darum ging, das zu gestalten für Corona-Verstorbene und deren Angehörige. Und das war so etwas, wo ich damals direkt gemerkt habe, so, das widerstrebt mir so ein bisschen. Ich finde Gedenkfeiern wertvoll, aber ich glaube, dass wir bei Ritualen immer wieder gucken müssen, dass wir alle Menschen mitnehmen. Und es sind nicht nur Menschen durch Corona gestorben, es sind auch Menschen in dieser Zeit an Krebs gestorben, weil sie einfach nicht behandelt wurden, weil durch die Corona-kranken Menschenstationen geschlossen wurden, weil das auf einmal die höchste Priorität hatte, weil Personal erkrankt war und zu wenig da war oder Personal auf die Corona-Station gezogen wurden. Und es haben manche Menschen in der Zeit nicht nur bei Krebs, auch bei anderen Sachen keine Termine bekommen, keine Therapien bekommen und sind eventuell auch dadurch verstorben, weil sie unterversorgt waren. Und an der Stelle fände ich das wertvoll zu sagen, für diese Zeit, die da gewesen ist und für diese Menschen, die vereinsamt sind, die keinen Besuch bekommen haben, die in Altenheimen gar nicht erkrankt waren, aber auch keinen Besuch bekommen haben, auch da verstorben sind, für die Angehörigen, für die Betroffenen, dafür eine Gedenkfeier zu machen. Und wir haben damals an dem Tag ganz viele Grabkerzen hier vor das Lavierhaus gestellt. Wir haben direkt eine Bushaltestelle vor der Tür und haben ein großes Schild dahin gemacht und haben gesagt, für all die Menschen, die in Trauer sind oder die um jemanden trauern oder die verstorben sind, darf hier eine Kerze angezündet werden. Und wir haben ja so 2 ganz große Blumenbeete vom Haus, die so mit Stein eingefasst sind und alle Steine waren voll und unten war alles voll. Und es ist wirklich ganz schön angenommen worden, auch Leute, die aus dem Bus gestiegen sind, die eine Kerze angezündet haben. Und das finde ich einfach wichtig. Und wir müssen, wenn wir solche Rituale machen und wenn ein Bundespräsident dazu einlädt, dann müssen wir es einfach größer machen. Mhm. Mich erinnert das immer so ein bisschen damals, als dieses große Germwings-Unglück gewesen ist, da hat es dann eine Gedenktafel an der Schule in Haltern gegeben, wo ja eine Schulklasse mit 2 Lehrerinnen verunglückt ist, gestorben ist und auch ein Gedenkstein auf dem Friedhof und es sind dann nochmal Bäume gepflanzt worden und dass auf den Tafeln im Stein nur die Namen stehen, ne, das spricht für sich. Mhm. Und das ist ja auch genau ein Stein für diejenigen, aber es sind dazu dann nochmal Bäume gepflanzt worden in der Anzahl der Verstorbenen. Und es sind schon Schüler und Schülerinnen, Lehrer, Lehrerinnen vor diesem Unglück an der Schule verstorben und auch in der Zeit danach. Und die haben keinen Baum bekommen. Und das habe ich gemerkt bei der Gedenkfeier vom Bundespräsidenten, dass das bei mir schon wieder so aufploppte, dass ich gedacht habe, nein, also man hätte zumindest auch in Haltern einen Baum pflanzen können, wo man sagt, und der ist für die Menschen, die vorgestorben sind und die später gestorben sind an unserer Schule. Und deswegen meine ich auch, hätte man die Gedenkfeier Corona größer machen können.
Ich glaube, das habe ich damals auch gesagt, ist natürlich zeigt nochmal diese Ambivalenz und auch diese große Sorge, die vor allem ja eben einfach auch Politikerinnen und Politiker hatten, die Entscheidungen fällen mussten, die neue Corona-Schutzverordnungen aufstellen mussten, neue Regeln aufstellen mussten, dass, glaube ich, niemand von uns auch in der Situation hätte Politiker, Politikerin sein wollen, nee, um zu entscheiden.
Getauscht hätte ich nicht gerne.
Ja. Genau, und man sieht, wie komplex und schwierig das auch ist, ne? Dass es etwas ist, was aus einer total guten Motivation heraus entsteht und entstanden ist, aber gleichzeitig auch etwas ist, was ich auch schwierig finde, nämlich, dass man Tod oder Todesarten, Todesfälle vergleicht und irgendwie gleichzeitig damit auch sagt, das eine ist schlimmer als das andere. Mhm. Ne? Also Tod durch Unglück ist schlimmer, als wenn die Lehrerin an der Schule an Krebs verstorben ist. Und wer sind wir denn, darüber zu urteilen, was schlimmer oder weniger schlimm ist? Weil jeder Verlust für sich genommen ja für die Menschen einfach ganz, ganz schrecklich ist. Ne? Und da das zeigt aber, finde ich, trotzdem, was für eine Strahlkraft diese Pandemie hatte, diese Corona-Pandemie, und wie überfordert wir alle, inklusive Bundespräsident, Politikerinnen und Politiker, damit auch waren.
Welche Unkultur es in der Gesellschaft gibt, wenn es ums Thema Trauer im Grunde geht. Mhm. Und Un-Kultur, weil natürlich gibt es auch Kultur und ich will das auch gar nicht schmälern. Mhm. Es ist wertvoll, dass es überhaupt sowas gegeben hat. Es ist wertvoll, dass in Haltern auch geschaut wurde, wie können wir gedenken. Ne, aber immer dann, wenn Dinge öffentlich sind, die nicht in der Familie, nicht in der Gruppe gemacht werden, dann muss man eben auf die anderen halt auch schauen. Mhm. Genau.
Es gab eine schöne Rückmeldung, glaube ich, oder glaube ich nicht, aber eine schöne Rückmeldung, die dazu tatsächlich ganz gut passt. Es hat sich jemand aus dem Publikum an dem Abend gemeldet und auch nochmal gesagt, dass zum ersten Mal für eine ganze Generation oder Generationen nochmal so ein neues kollektives Mitgefühl entstanden ist. Also er hat so ein bisschen den Vergleich gezogen zu das, was Menschen im Krieg erlebt haben, im Zweiten Weltkrieg, hat es lange Jahre nicht gegeben, weil wir in Frieden gelebt haben und eben keine großen Pandemien in Deutschland hatten, und hat gesagt, das ist einfach nochmal so wichtig, so ein kollektives Mitgefühl, und wichtig einfach auch nochmal den anderen Menschen in der jeweiligen Situation zu sehen. Also er hat gesagt, wir müssen als Gesellschaft wieder mutig sein, sich gegenseitig wahrzunehmen und sich wiederum auch anderen zu öffnen. Und das passt auch so ein bisschen, finde ich, ganz gut dazu, ne? Dass man einfach nochmal alle im Blick hat und gleichzeitig aber auch trotzdem mutig sein muss, zu sagen, mir geht es gerade schlecht, oder dass es einfach eine Gesellschaft gibt, die dieses kollektive Mitgefühl wieder hat, auch über einen Krieg oder über eine Pandemie hinaus. Das war so ein bisschen ja sein Wunsch, einfach, dass das, was in der Zeit so da war, dass das vielleicht auch bleibt darüber hinaus.
Und gleichzeitig habe ich ja vorhin am Anfang gesagt, das kommt jetzt gerade in den Sinn, dass das bei mir schon so weggerückt ist. Mhm. Und jetzt, wo du eben so sagst, aber in dieses Mitgefühl bleibt, dann fällt mir Sophia ein, eine Bekannte, die Long-Covid eben hat. Ne? Mhm. Und das ist auch ein Grund zum Trauern. Mhm. Auch da kann es gar nicht in den Vergleich gehen, was ist denn besser, daran zu sterben oder langfristig extremst eingeschränkt zu sein. Manche noch extremer, als es bei Sophia eben ist. Da geht es gar nicht darum, was ist denn schlimmer, was ist besser oder so. Aber dass auch diejenigen im Grunde gesehen werden und Mitgefühl bekommen von Krankenkassen zum Beispiel, ja. Oder von Ärzten, Ärztinnen, dass das nicht einfach abgetan wird. Oder jetzt ist dieser große Schwung vorbei. Und das ist sicherlich auch nochmal wichtig, was im Blick genommen werden muss, diese tatsächlichen körperlichen und psychischen Spätfolgen, die wirklich durch diese Erkrankung auch gekommen sind. Nicht nur die Nebenwirkung, sondern, also die Nebenwirkung drumherum in der Gesellschaft, sondern tatsächlich am Körper des Menschen halt, ne?
Und nicht nur die physischen, sondern ja eben auch die psychischen, ne? Also das ist ja auch, es gibt keine belastbaren Studien, keine Langzeitstudien, wie auch, dafür ist es noch nicht lange genug her, als dass man sagen kann, was das mit uns allen gemacht hat, diese Isolation, diese Lockdowns, die Tatsache, dass vor allem, das war schwierig für Kinder und Jugendliche, die so in ihrer Phase des Erwachsenwerdens sich finden, nicht mehr rausgehen durften, Freunde nicht mehr treffen durften, nicht mehr in Sportverein gehen konnten. Das hat Einfluss auf die Psyche und wir wissen bis heute noch nicht wissenschaftlich, was genau das gemacht hat, aber Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sagen, es hat auf jeden Fall was mit uns allen gemacht. Und wir haben ja an dem Abend auch nochmal so ein bisschen darüber gesprochen, eben was bleibt auch aus so einer Pandemie, und das fand ich ganz schön, dass du gesagt hast, dass man einfach den Wert von Leben und Gesundheit auch einfach nochmal anders sehen kann, anders wertschätzen kann.
Ja, und auch den Wert von Resilienz, von dem, wo habe ich vielleicht auch vorgebaut? Habe ich eine stabile Beziehung oder habe ich gute Freunde? Habe ich vielleicht einen Glauben oder habe ich ein Hobby, was ich auch zu Hause machen kann? Habe ich einen Verein, eine Gemeinde, wo ich zugehöre? Also all das, wenn die Krise ausbricht, was kann mir der doppelte Boden im Grunde auch sein? Und das wird dann nochmal deutlich, gerade in dieser Gesellschaft, wo gesagt wird, zuerst ich. Und du, mein Kind, du stellst dich vorne hin und lass dir ja nichts sagen von irgendwem. Und es werden so viele Ich-Menschen erzogen. Und da braucht man einfach andere, die einen unterstützen, die einem helfen, mit denen man einen Videocall machen kann oder sich treffen kann, unterstützen kann. Das, finde ich, ist auch nochmal so deutlich geworden. Und dass wir nicht nur gucken müssen, wenn der Tod da ist, sondern auch, wenn andere Verlustsituationen da sind, andere Trauersituationen da sind. Und dass wir einfach wieder mehr auf die Gemeinschaft schauen müssen.
Und gleichzeitig, wir haben das jetzt gerade immer schon so ein bisschen auch angesprochen, das war ein großes, großes Thema eben auch an dem Abend und in der Pandemie, der Abschied von Verstorbenen, der vielen eben verwehrt geblieben ist, ne? Dass es bestimmte Regelungen gab, dass die Familien nicht mehr gemeinsam ans Krankenbett durften oder ins Pflegeheim, sondern nur noch ein Familienmitglied pro Tag oder eben nur noch in Schutzkleidung mit Maske. Und wir wissen alle, wie beängstigend das eigentlich ist, wie eingeschränkt Gestik, Mimik ist, wie eingeschränkt man sich dadurch auch fühlt. Und das war ja ein großes Thema an dem Abend. Wir hatten auch ja nochmal eine Wortmeldung von einer Pflegerin.
Von Silke.
Die gesagt hat, dass sie eine sterbende Frau begleitet hat und auch deren Familie. Und im Moment des Sterbens hat sich diese Familie eben nicht getraut, die Schutzkleidung abzulegen.
Und sowohl Kittel wie auch Maske.
Genau.
Also, ne?
Also
und das schafft ja auch eine Distanz, aber das kann eine Distanz schaffen.
Ja, auch eine körperliche Distanz, ne? Ich weiß nicht, ob es auch Handschuhe waren, aber das ist ja auch nochmal was anderes, wenn man eine Hand hält und spürt, wie sich die Haut berührt oder ob man Handschuhe dabei trägt. Und sie hat dann ja gesagt, ich lege jetzt alles ab und halte der Frau die Hand, weil die Familie das gerade nicht kann und nicht schafft. Und sie hat dann auch uns ja gefragt, was kann ich tun, weil sie noch Kontakt zu dieser Familie hat und die 4 Jahre danach immer noch so sehr trauern und manchmal auch ein bisschen bereuen, dass sie in dem Moment quasi nicht anders konnten, ne? Sich nicht getraut haben. Und da hat Silke uns eben nochmal gefragt, was kann man dieser Familie raten, was kann man da sagen, was kann man da tun?
Genau, und da war ein Gedanke gewesen, dass man der verstorbenen Mutter, Ehefrau, Schwester, dass man der vielleicht auch nochmal einen Brief schreiben kann und ihr nochmal sagen kann, wenn ich gewusst hätte, wenn ich gekonnt hätte, am liebsten hätte ich im Nachhinein, würde ich so gerne, also einen Satzanfang raussuchen, wo man auch gut ins Erzählen, ins Schreiben halt reinkommt. Und den Rat kann ich einfach grundsätzlich nur geben, wenn ihr einen Brief schreibt, dann macht so eine Ist- Selbstbeschreibung erstmal. Ich sitze hier und ich bin so traurig, dass ich mich da im Krankenhaus nicht getraut habe, deine Hand zu halten. Und ich möchte dir jetzt unbedingt noch schreiben und dann in den Schreibfluss reinzukommen, vermutlich. Und dann zu überlegen, was mache ich jetzt mit dem Brief? Bringe ich den Brief zum Grab hin? Lege ich den in eine schöne Kiste rein? Verbrenne ich den und verstreue ihn auf dem Grab oder am Lieblingsort? Vertraue ich darauf, dass mit dem Rauch das Geschriebene in den Himmel geht? Kinder haben hier immer gesagt, ich sehe die Buchstaben da hochfliegen. Mhm. Schön. Und im Grunde geht es darum, ich war vielleicht in dieser Situation nicht handlungsfähig und habe vielleicht sogar ein Angebot bekommen, habe mich aber nicht getraut, weil einfach die Angst größer war. Und jetzt etwas an die Hand zu geben, womit ich wieder ins Handeln komme, was aber stimmig sein muss. Also es bringt nichts, wenn ich jetzt jemanden, der vielleicht Legastheniker ist oder jemand, der überhaupt nicht gerne schreibt oder auch sagt, es passt überhaupt nicht, dem zu sagen, schreib einen Brief. Dann geht es einfach darum, gemeinsam zu überlegen, könnte das passen? Und so war das ja auch in der Kirche, so schreiben Sie gerne, könnte das passen? Mhm. So, ne? Mhm. Und dann die Idee dazu haben, genauso wie, dass man Bänder in einen Baum reinknoten kann und wo ich dann in das Band Knoten reinmache, zum Beispiel, dass ich einen Wunsch für den Verstorbenen reinschreibe oder dem Verstorbenen etwas erzähle von mir oder mich vielleicht entschuldige und darauf vertraue, dass der Wind diese Gedanken, diese Wünsche, diese Gebete dahin mitnimmt, wo ich den Verstorbenen hinwünsche, vermute. Das haben wir übrigens auch gemacht, als der 5. Jahrestag nach dem Germanwings-Unglück gewesen ist. Und wir haben ja sehr lange in Haltern zweimal im Monat eine Trauergruppe gehabt mit den Geschwisterkindern, den Betroffenen und den besten Freunden. Und wir wollten damals auf dem Marktplatz so einen Ginkgo-Baum hinstellen. Ginkgo-Baum, der im Grunde auch dafür steht, für Freundschaft, der auch für eine Kraft, eine Stärke steht, als damals in Hiroshima dieses große Unglück war. Mhm. Da ist der Ginkgo-Baum, ich glaube, der einzige Baum gewesen, der wiedergekommen ist. Mhm. Ja. Und da wollten wir auf dem Marktplatz diesen Baum hinstellen. Der Bürgermeister hat das Ganze genehmigt und dann ging es auf die Kontaktsperre zu und dann haben die Eltern und Freunde in so eine Schachtel ans Jugendheim Bänder gelegt, wo schon Knoten drin waren und die haben wir dann mitgenommen, abgeholt, mitgenommen und dieser Ginkgo-Baum steht jetzt im Garten vom Lavierhaus und da hängen heute noch Bänder dran, die damals von den Eltern und Geschwistern geknüpft wurden und von Freunden und es sind mittlerweile auch viele neue dazugekommen.
Und das Schöne ist ja, also schön ist immer natürlich eine schwierige Formulierung, aber ja, wertvoll einfach auch, dass es bei all diesen Dingen, wie du schon richtig sagst, man muss schauen, fühlt sich das für mich gut und stimmig an? Macht das für mich irgendwie Sinn, das zu tun? Aber bei all dem geht es ja wirklich darum, nochmal selbstwirksam zu sein in einem Gefühl von Ohnmacht. Und das ist natürlich bei einem Verlust, beim Tod sehr häufig. Es ist ein Ohnmachtsgefühl von, das Leben wirft mir etwas vor die Füße, womit ich jetzt irgendwie erstmal umgehen muss, was ich mir so nicht ausgesucht habe. In der Pandemie natürlich eben nochmal mehr, sich ohnmächtig zu fühlen, ne? Nicht ins Krankenhaus rein zu dürfen oder nicht nochmal ins Altenheim rein zu können. Und in diesem Ohnmachtsgefühl, in dem sich viele Menschen ja jetzt über Jahre auch teilweise dann gefühlt haben oder in diesem Gefühl drin waren, nochmal in die Selbstwirksamkeit reinzukommen. Und manchmal wirkt das vielleicht von außen betrachtet, wenn wir solche Ideen irgendwie, ne, von solchen Ideen erzählen, wirkt es vielleicht erstmal so banal und dass man sich irgendwie denkt, naja, aber einfach jetzt einen Brief schreiben oder einfach auch nochmal das mit den Bändern zu machen und mit die in den Baum zu hängen. Aber ich weiß, das war ja zum Beispiel auch nochmal eine Frau an dem Abend, die eben erzählt hat, dass ihre Mutter verstorben ist im Krankenhaus und sie quasi sich quasi am Krankenwagen verabschieden musste oder die ihre Mutter zurücklassen musste und dann im Krankenhaus verstorben ist, ohne dass sie sich nochmal wirklich verabschieden konnte. Und das hast du mir nämlich danach erzählt. Diese Frau kam danach, nach dieser Podcast-Aufzeichnung nochmal zu dir und hat sich unter Tränen bedankt für diese, wenn auch kleine, aber schöne Idee, die allein der Gedanke daran hat ihr ja schon geholfen, sich nicht so schlecht mehr und nicht mehr so schuldig zu fühlen.
Und klein und banal hört sich das manchmal an, aber in der Trauer, wenn du so durcheinander geschleudert bist, wo die Welt Kopf steht, dann ist es so wertvoll, wenn du jetzt nicht noch dreimal im Kreis tanzen musst und fünfmal in die Höhe und goldenes Papier herzaubern musst, sondern dass du etwas machen kannst, was du eigentlich schon kennst und wo du sagst, ja, das bin ich gewohnt, das passt zu mir. Und das zu machen, das ist einfach so wertvoll, wenn es sinnvoll ist. Ne? Genau. Ja, eine Sache ist mir gerade noch in Sinn gekommen. Wir haben ein Ehepaar gehabt, da ist der Sohn gestorben und dieses Ehepaar hat gesagt, irgendwie war es auch gut, die Corona-Zeit, die Welt hat sich langsamer gedreht. Und das ist ja sowas, wo Menschen oft in der Trauer sagen, und die Welt dreht sich weiter, wie kann das sein? Wie kann das sein, dass alle arbeiten gehen, zur Schule gehen, studieren und für mich bleibt die Welt stehen? Und die haben gesagt, die Welt ist langsamer weitergegangen und wir haben einfach Zeit gehabt. Und dann haben die sich einen Thermomix gekauft und dann haben die Hefe ergattert und damals gab es ja so Sachen wie Klopapier ausverkauft, ja, und Hefe auch. Und dann haben die sich so doll darüber gefreut und haben angefangen, zusammen zu kochen. Oder eine Jugendliche, deren Vater im Kulturbereich in der Stadt tätig war, der gestorben ist, an Krebs, nicht an Corona. Und die hat gesagt, aber die Kinos waren alle geschlossen und es gab keine Veranstaltungen mehr. Und irgendwie habe ich dann immer gedacht, das ist so ein bisschen zur Ehre von meinem Vater. Die Welt bleibt stehen und die halten jetzt alle an, weil mein Vater tot ist. Und gleichzeitig hat sie natürlich gewusst, dass das so nicht ist. Aber irgendwie hat ihr das gefallen. Und dann geht es immer wieder auch darum, was mache ich aus dem, was mir da für die Füße geworfen wird.
Wie die Rahmenbedingungen sind, ne? Haben wir auch drüber gesprochen, dass da geht es gar nicht darum, eine Pandemie schön zu reden oder das klein zu reden, aber das erleben wir immer wieder in der Trauerbegleitung und auch in den Trauergruppen, die wir jetzt haben, auch hier bei La Via oder auch in Köln. Es ist immer so, dass irgendeiner in der Gruppe, es kommt fast immer in Gesprächen das Thema Corona auf, weil die Menschen, die jetzt in Trauerbegleitung oder Trauerbegleitung in Anspruch nehmen, jetzt noch in Trauergruppen sind, da liegt der Todesfall ja eben meist ein paar Jahre schon zurück. Und das sind eben ganz, ganz viele Menschen, die einen nahestehenden Menschen verloren haben während der Pandemie. Und einige sagen aber eben immer auch, dass sie es zum Beispiel auch gut fanden, dass es Beschränkungen gab und dass es keine riesengroße Beerdigung gab, keine riesengroße Abschiedsfeier, sondern dass es für manche auch heilsam war, zu sagen, wir waren dazu gezwungen, im engsten Familienkreise Abschied zu nehmen und nicht noch mit der Nachbarschaft und mit dem entferntesten Bekanntenkreis. Auch da, für manche steckte darin eben auch was Wertvolles, was ihnen geholfen hat, irgendwie gut mit der Trauer auch und dem Tod zurechtzukommen.
Genau. Auch, es gibt ja immer wieder auch Familien, die sagen, ich kann die Finanzen gar nicht mehr überblicken und so eine Trauerfeier ist dann einfach so teuer. Und dann brauchte ich nicht ausladen eben dafür, ganz genau. Oder die in stiller Trauer das gerne machen möchten. Genau, dass sie das so gestaltet haben. Und gleichzeitig dann auch wieder die Jugendlichen, wo ich gedacht habe, das sind so starke Persönlichkeiten, die plötzlich Ängste entwickelt haben. Und wir haben deswegen auch die Trauerbegleitung hier weiter fortgeführt, weil wir gesagt haben, hier sind Familien, da ist der Vater gestorben und dann hat die Mutter automatisch schon Angst, was ist denn, wenn mir was passiert? Und Corona war ja einfach unheimlich gewesen erstmal. Oder auch die Kinder, die Angst hatten, dass jetzt noch was passiert und dass wir gesagt haben, wir können die nicht zu Hause lassen, wir müssen irgendeine Form finden, hier ins Gespräch zu gehen. Und dann haben wir einen Antrag bei der Stadt gestellt und haben gesagt, wir arbeiten hier therapeutisch. Und ich bin immer diejenige, die sagt, nein, Trauerbegleitung ist keine Therapie. Mhm. Aber da habe ich das einfach gebraucht. Da habe ich es einfach gebraucht, das einzusetzen, damit wir die Genehmigung bekommen haben, dass wir auch zu diesen Sperrzeiten oder nur zwei Leute, dass wir das hier machen durften, mhm, um einfach noch größeren Ängsten halt vorzubeugen.
Ja, weil es ja in all dem auch um Würde geht, ne? Und um würdevolles Abschied nehmen. Und das ist so, wir haben an dem Abend ja bei der Live-Podcast-Aufzeichnung, das war für uns beide, wir haben ja danach nochmal gesprochen, für uns beide nochmal so überraschend, nicht überraschend, aber wir haben nochmal gemerkt, wie viel in diesem Thema Verlust, Tod und Trauer während der Corona-Pandemie steckt und dass es eben ganz viel aber um die Würde des Menschen eigentlich geht, um wie kann ich würdevoll Abschied nehmen, aber wie kann ich auch würdevoll sterben, ne, und bin nicht alleine, sondern meine Angehörigen sind irgendwie dabei. Also wir hatten so ein bisschen das Gefühl, dass über all dem, über das wir gesprochen haben, an dem Abend so ein bisschen auch dieses Thema, ne, oder das Wort der Würde steht irgendwie.
Ja, ja. Das ist auch ein spannendes Thema für einen Podcast, eindeutig.
Eine neue Folge vielleicht, ja, ne? Dass wir uns da einfach nochmal nochmal intensiver drüber austauschen, weil das am Ende irgendwie doch das ist, worum es eigentlich geht.
Ich habe heute zu Beginn, bevor wir die Aufzeichnung gestartet haben, gesagt, wie ist es mit der Frage? Haben wir vor Ort eine Frage gestellt? Und hast du gesagt, Benni, nee, haben wir gar nicht, weil die Leute uns ganz viele Fragen gestellt haben. Und deswegen, weil wir vor Ort, als wir gemerkt haben, die Aufnahmen funktionieren, nicht gesagt haben, aber wir greifen nochmal die Themen auf, die wir dort hatten, dass wir jetzt auch dieser Linie treu bleiben und sagen, okay, wir haben die Fragen aufgegriffen der Menschen und heute gibt es keine Frage an uns gegenseitig.
Aber dafür wieder beim nächsten Mal, ne?
Genau.
Dann gibt es beim nächsten Mal wieder Fragen und das Thema der Würde, würde ich sagen, widmen wir uns in der nächsten Podcast-Folge. Und wenn ihr bis dahin aber noch Gedanken habt, auch zum Thema Corona vielleicht nochmal oder ganz generell Gedanken zu den Themen Tod und Trauer habt, könnt ihr euch wie immer gern jederzeit bei uns melden.
Genau. Da, wo ihr gerade zuhört, ob im Auto oder vielleicht mit Freunden oder am Küchentisch, das hören wir auch immer wieder, mit einer Tasse Tee, mit einer Tasse Kaffee am Küchentisch, wünschen wir euch ganz viel Gutes.
Bis zur nächsten Folge, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Tschüss.
Todesmutig ist ein Podcast von Mechthild Schröter-Ruhpieper und Benny Bauerdick. Produziert im Lavia-Haus für Familientrauerbegleitung in Gelsenkirchen. Habt ihr Wünsche, über welches Thema wir in einer der nächsten Folgen sprechen sollen? Dann schreibt uns gern über Instagram.